Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der Neuen Mitte. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um das Thema Tauchen mit Asthma. Grund für das Thema ist relativ einfach. Ich habe letztes Wochenende eine Weiterbildung gemacht zum Thema Tauchtauglichkeitsuntersuchungen und das ist auch der Grund, warum wir nach Abschluss unseres Umbaus auch Tauchtauglichkeitsuntersuchungen anbieten werden. Und ich werde ein bisschen was dazu erzählen, warum das sinnvoll ist, die zu machen als aktive Taucherin oder Taucher und was man da so bedenken muss. Und ja, ich denke, für alle, die Asthma haben und für alle, die tauchen, beziehungsweise beides verbindet, für die ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Ja, ich bin selber auch Taucher. In letzter Zeit komme ich nicht mehr so oft dazu, aber ja, ich bin zum Tauchen gekommen auf einer Reise nach Bali. Ich habe meinen Tauchschein auf Gili Trawangan gemacht. Relativ zufällig, beziehungsweise spontan muss man sagen. Und zwar war das so, dass ich dort eines Tages am Strand lag und gesagt habe, so, ich will mal schnorcheln. Und dann habe ich mir eine Maske aufgezogen im Schnorchel und bin sozusagen vom Strand einfach mal so gar nicht so weit rausgeschwommen und habe runtergeguckt. Und was ich da gesehen habe, also es war echt so, ja, man hat so ein bisschen Strandboden gesehen und plötzlich kam sozusagen ein riesiger Abhang mit ganz klarer Sicht, also keine Ahnung, 15, 20 Meter runter. Das war so, wie wenn man jetzt plötzlich losfliegt und da drunten war Halligalli. Also Fische, bunte Fische, Korallen und alles in alle Richtungen geschwommen und na, also es war echt so der Kontrast zwischen dem, was oberhalb des Wassers war, nämlich irgendwie gar nichts, vielleicht ein paar Vögel, Sonne natürlich, aber und da drunten war Highlife und das hat mich so fasziniert und dieses Gefühl plötzlich wie über so einer Schlucht zu schweben, das hat mich so geflasht und dann bin ich rausgekommen und habe zu meinen Begleitern gesagt, hab, ich mache jetzt einen Tauchkurs. Und dann bin ich wirklich von da, vom Strand einfach die Promenade runtergelaufen und habe geguckt, wo ist die nächste Tauchschule und habe denen gesagt, Leute, ich möchte einen Open-Water-Schein machen. So, und dann habe ich das da gemacht. Ich glaube, $250 hatte ich damals bezahlt. Musste auch ein bisschen pauken und so, aber ja, es war alles relativ entspannt und darf man gar nicht so laut sagen, aber eine Tauchtauglichkeit habe ich da natürlich nicht gebraucht. Insofern eigentlich ein Beispiel, wie man da nicht vorgehen sollte, aber da ich sozusagen keine Vorerkrankung hatte, ist das auch, sagen wir mal, nochmal ein anderes Thema, als wenn man zum Beispiel weiß, dass man Asthma hat. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch um sich selbst zu schützen und dass einem nichts passiert. Einfach aus Sicherheitsgründen ist es sinnvoll, zu gucken, bin ich überhaupt tauglich zu tauchen. Warum ist es wichtig, sozusagen die Tauglichkeit als Asthmatikerin und Asthmatiker bei sich kontrollieren zu lassen? Weil eben das Tauchen mit einigen Risiken verbunden ist, insbesondere wenn man ein Asthma hat. Das liegt zum einen daran, dass es Triggerfaktoren gibt, die sozusagen durch das Tauchen sozusagen verstärkt wirken und dadurch auch durch diese Reize ein Asthma verschlechtern können. Und wenn sich das Asthma verschlechtert, ist das natürlich unter Wasser viel gravierender oder möglicherweise gravierender als an Land, wo man vielleicht sofort sein Medikament nehmen kann oder eben sofort irgendwie ja, Notfallhilfe in Anspruch nehmen kann, während man unter Wasser vielleicht gar nicht hoch kann, weil man eben gerade so tief getaucht ist, dass das eben entsprechende Dekompressionspausen erforderlich macht. Welche Triggerfaktoren sind das, die das Asthma verschlechtern? Vor allem die trockene Luft. Ja, die Druckluft aus den Tanks, die ist trocken. Ja, man atmet ja über den Atemregler in den Mund, mit dem Mund. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr ein paar Folgen von mir gehört habt, dass Mundatmung eben relativ kalte Luft durchlässt. Während wenn wir zum Beispiel tagsüber nicht im Wasser atmen, durch die Nase atmen und dabei die Luft befeuchtet wird, erwärmt wird, gefiltert wird. Und das passiert halt alles bei Mundatmung nicht. Das heißt, man atmet die trockene Luft ein. Sie ist relativ kalt in den meisten Fällen, also kalte, trockene Luft. Und das sind halt Reizfaktoren, die die Schleimhaut bei Asthma reizen können und eine Verschlechterung möglicherweise während des Tauchgangs hervorrufen können. Möglicherweise muss man auch sagen, je nachdem, wo man taucht, in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, aber in anderen Ländern kann es eben auch sein, dass die Mundstücke der Atemregler, also die Lungenautomaten, möglicherweise verschmutzt sind, kontaminiert sind, vielleicht mit Schimmel. Ja, da habe ich auch schon Bilder gesehen, wo man sagen muss, wenn man dann eine Schimmelpilzallergie hat und dann eben während eines Tauchgangs dann zusätzlich Schimmelsporen einatmet, kann das eben auch das Asthma verschlimmern. Es ist anstrengend, ja, Tauchen ist anstrengend. Körperliche Anstrengung kann wiederum dazu führen, dass ein Asthma sich verschlechtert und oder als Reiz sozusagen das Asthma getriggert wird und dass die Kälte unter Wasser, also unabhängig jetzt von der kalten Luft, aus der Druckluftflasche spielt eben die Umgebungskälte auch eine große Rolle und kann zusätzlich das Asthma verschlechtern. Dazu kommt noch, dass der Atemwegswiderstand eben erhöht ist durch den Atemregler, wodurch man halt zusätzlich einatmet. Ne? Das ist wieder ein Punkt, der gilt sozusagen generell, dass Tauchen eben für die Atmung sehr belastend ist oder ein Belastungsfaktor zumindest, mit dem viele fertig werden. Aber wenn jemand eine Lungenerkrankung hat, heute sprechen wir nur über das Asthma, es betrifft aber natürlich viele andere Erkrankungen auch, dann ist es eben schwieriger. Der erhöhte Druck, ne, der Unterwasserdruck spielt eine Rolle. Der erhöhte Atemwegswiderstand, der sozusagen zusätzlich obendrauf kommt, weil bei Asthma kann ja der Atemwegswiderstand ohnehin erhöht sein. Und wenn dann noch der erhöhte zusätzliche Widerstand durch den Atemregler kommt, kann das eben auch die Atmung erschweren. Und wenn irgendetwas passiert, ist eben das einfache Auftauchen nicht immer möglich, weil man ja die erforderlichen Dekompressionspausen einhalten muss. Besonderes Risiko bei Asthma ist eben auch die Lungenüberdehnung. Das liegt einfach daran, dass wenn das Asthma möglicherweise unerkannt entzündlich aktiv ist und die Bronchien sehr, sehr eng sind, dann kommt es eben häufig zu einem sogenannten Air-Trapping. Das kann man sich so vorstellen, man atmet ein. Ja, die Einatmung ist ja bei Asthma meistens unproblematisch, selbst wenn das Asthma entzündlich aktiv ist und die Bronchien verengt sind. Das liegt einfach daran, dass man bei der Einatmung den Thorax ja quasi aufdehnt. Ne? Man vergrößert alles und eine Engstelle macht sich sozusagen bei der Aufdehnung nicht so bemerkbar. Bei der Ausatmung dagegen schon, weil dann der Druck sozusagen in die andere Richtung geht. Dieser Druck wirkt eben auch auf die Bronchien, sodass es sein kann, dass man viel einatmet, weil die Einatmung gut funktioniert, bei der Ausatmung aber eben gestört ist durch erhöhte Atemwegswiderstände und letztlich immer ein bisschen mehr Luft einatmet, als man ausatmet und letztlich dynamisch die Lunge überbläht. Englischer Begriff ist Air Trapping. Und das spielt eben eine besonders große Rolle, wenn man dann wieder auftaucht und sehr viel Luft in der Lunge hat. Und da kann es dann eben auch zu einer Überdehnung der Lunge kommen. Und deswegen ist eben das langsame Auftauchen ganz, ganz wichtig, besonders wenn man Asthma hat und vielleicht nicht genau weiß, wie sozusagen dann in dem Moment das Asthma sich verhält. Ne? Ja, Tauchtauglichkeit, wer darf tauchen? Früher habe ich mal einen Kollegen sprechen gehört, das war, bevor ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hatte, sagte Asthma und Tauchen geht nicht. So, ich kann alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker beruhigen, es geht doch. Ja, es bedeutet, viele mit Asthma können tauchen, dürfen tauchen, aber eben einige auch nicht. Und um das so grob zu orientieren, will ich mal so ein paar Konstellationen durchspielen. Zum Beispiel die Patienten, die ein unkontrolliertes Asthma haben, die sind per se nicht tauchtauglich. Ja, was heißt unkontrolliertes Asthma? Es ist so, dass ja, vereinfacht kann man sich das merken, ein Asthma, was Beschwerden macht. Ja, viele Beschwerden macht tagsüber mehr als zweimal pro Woche, nächtlich Asthma-Beschwerden, die zum Erwachen führen, häufiger Gebrauch seines Bedarfsmedikaments und Aktivitätseinschränkungen des Asthmas, Verengungen in der Lungenfunktion und gehäufte Infekte mehr als einmal im Jahr zum Beispiel. Ja? Da gibt es feste Vorgaben für diejenigen, die sich da nicht so sicher sind, wie man das erfasst. Die könnt ihr auch alle nachlesen, da müsst ihr einfach nur Asthma-Leitlinie oder NVOL-Asthma-Leitlinie eintippen, die aktuelle Leitlinie der nationalen Versorgungs-, also die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie, die gilt, ist von 2020. Es gibt aber auch noch eine andere Leitlinie für Fachärzte, die S2K, Moment, jetzt muss ich hier mal schummeln, die, wie heißt sie denn? Scroll. So, da haben wir es. Okay, ich habe es nicht. Ich sage es nachher. Ich habe es auf einer anderen Seite aufgeschrieben. Jedenfalls könnt ihr danach lesen, welche Kriterien das genau sind. Aber vereinfacht gesagt kann man sagen, der Grad der Asthma-Kontrolle wird halt eingeteilt in kontrolliertes Asthma, sprich keine Beschwerden, ne? Möglicherweise unter Therapie, das ist nicht so entscheidend, ob das ohne oder mit Medikament erreicht ist, aber man ist beschwerdefrei und hat eine normale Lungenfunktion ohne bronchiale Verengung. Und dann gibt es eben das unkontrollierte Asthma, wo Patienten viele Beschwerden haben und möglicherweise lungenfunktionelle Einschränkungen. Und dann gibt es was dazwischen, wo man sagt, das ist teilkontrolliert. Ja? Und so als Faustregel kann man sich merken, unkontrolliertes Asthma nicht tauchtauglich, gut kontrolliertes Asthma tauchtauglich, also beschwerdefrei, auch wenn es unter Therapie ist und normale Lungenfunktion, wo man aber trotzdem sagt, dass einige trotzdem nicht tauchen sollten, nämlich die Asthmatikerinnen und Asthmatiker, die sehr stark auf Anstrengung reagieren und auch auf Kältekomponenten, ne? Eben weil die Luft kalt ist, weil es kalt ist unter Wasser, je nachdem, wo und wie tief man taucht. Und weil Tauchen eben anstrengend ist. Das bedeutet, wer selber schon mal getaucht ist, weiß, dass das Ganze drumherum anstrengend ist. Das Tauchen selber ist anstrengend. Das ist schön, ne? Ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung, kann ich eigentlich allen empfehlen. Aber es ist eben auch anstrengend. Und wenn das Ganze unter Wasser zu einer Verschlechterung des Asthmas führt, dann muss man sagen, ist es einfach gefährlich. Und dann ist es vernünftig zu sagen, ich suche mir was anderes Schönes, was ich vielleicht in meiner Freizeit mache. Nicht ganz so eindeutig möglich ist das Ganze beim teilkontrollierten Asthma. Ja, das bedeutet, ja, die Patienten haben Beschwerden, aber eben nicht so viele, dass man sagen würde, geht auf gar keinen Fall. Jetzt ist es so, dass in den Empfehlungen, ich werde nachher so ein paar Quellen nennen, woher ich diese Empfehlung habe, dass die eigentlich besser nicht tauchen sollten. Ja, so, das ist auch für uns Ärztin oder Ärzte einfach, dann kann man sagen, sie soll nicht tauchen, Punkt. So, das bedeutet, ich bin abgesichert. Wenn hinterher irgendwie, na, wenn ich dann sage, ja, ist ein bisschen erhöhtes Risiko, aber ja, können Sie machen, so. Und dann passiert was und dann kommt die Angehörige, der Angehörige, der im Gespräch dabei war, zu mir und sagt, Sie haben gesagt, ich darf, ja. So, und schon hat man vielleicht eine Klage am Hals und die ganze Existenz ist irgendwie zumindest gefühlt bedroht. So, und deswegen ist es manchmal so, und das betrifft jetzt nicht nur die Tauchtauglichkeit, dass man aus ärztlicher Sicht einfach sagt, im Zweifel nicht machen. So, dann ist der Patient sicher oder die Patientin und ich bin auch sicher, ja. Auf der anderen Seite kann es ja sein, dass das jemand ist, dem das sehr, sehr viel bedeutet, ja, für den das vielleicht jemand, der eben immer getaucht hat und jetzt in eine andere Stadt gezogen ist, einen neuen Lungenfacharzt braucht und so, und dann nimmt man diesem Menschen vielleicht den kompletten Lebensspaß, jetzt mal krass formuliert, dann ist es eben auch nicht angemessen. Und deswegen ist es so, dass man natürlich den Einzelfall sozusagen für sich sehen muss. Ne? Kann man vielleicht die Therapie noch ausreizen und das teilkontrollierte Asthma in ein kontrolliertes Asthma überführen? Gibt es vielleicht eine fehlerhafte Anwendung des Medikaments? Gibt es Trägerfaktoren in der Umgebung, die man vielleicht weglassen kann? Insofern ist das nichts Endgültiges, sondern wichtig ist, dass man das Asthma so gut einstellt, dass vielleicht dieser Mensch ein vielleicht für den sehr wichtiges Hobby wieder ausüben kann. Ne? Gleichzeitig kann man über andere Faktoren ein bisschen mehr Sicherheit schaffen. Ich gehe dann nachher am Schluss ein bisschen genauer drauf ein, aber schon mal vorab, dass man zum Beispiel vor dem Tauchgang ein Asthma-Medikament nimmt, ne? Dass man vielleicht Peak-Flow-Messungen macht an den Urlaubstagen, wo man vielleicht irgendwo ist und taucht, und dass man eben sehr, sehr lang auftaucht, also langsam meine ich, ne? Ja, Menschen, die Asthma haben, formal, weil sie es in der Kindheit mal diagnostiziert bekommen haben, aber seitdem beschwerdefrei sind, können meistens auch tauchen. Ja, aber auch da würde ich empfehlen, im Zweifel da nochmal sicherheitshalber eine Lungenfunktion oder eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung machen zu lassen, um einfach nichts zu riskieren. Das ist aus meiner Sicht schon wichtig, um auch mit einem guten Gefühl vielleicht tauchen zu gehen, ne? Ja, Quellen, also interessanterweise in den neuesten Asthma-Leitlinien taucht das Wort Tauchen kein einziges Mal auf, ja. Die Leitlinie, dessen Name mir eben nicht eingefallen ist, ist die S2K-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma. Die ist vom 6.3.2023, die ist also sehr, sehr neu und da taucht das Wort Tauchen nicht auf. Dann gibt es eine andere Leitlinie, die nationale Versorgungsleitlinie Asthma, 4. Auflage vom 7.9.2020, auch da taucht das Wort Tauchen kein einziges Mal auf. Wo habe ich also meine Informationen her? Natürlich aus der Fortbildung, deswegen ist es eben auch gut, dass es die gibt. Die Fortbildung wurde gemacht von der von dem HBO-Zentrum in Aachen, aber nach den Richtlinien der GTÜM, das ist die Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin, und die hat eben auch eine Checkliste zur Tauchtauglichkeit herausgegeben. Die ist zwar von 2014, aber es gibt keine neuere. Und es gibt eben auch Bücher natürlich. Ich habe mir ein Buch geholt, das heißt Tauchtauglichkeit, moderne Tauchmedizin, so heißt das. Und das finde ich ziemlich gut, ist ziemlich dick, aber da steht eben zu allen möglichen Krankheitsbildern auch, was empfohlen wird und viele physikalische Grundlagen, sodass das, finde ich, ziemlich gelungen ist. Ne, soll jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Bücher sein. Ich glaube, dass die meisten von euch solche Bücher nicht brauchen, aber eben wenn man sich jetzt wie ich doch ein bisschen mehr mit Tauchmedizin beschäftigen möchte, die nächste Fortbildung fürs nächste Jahr ist bereits geplant, dann ist es schon gut, wenn man weiß, wo man die wichtigen Informationen kompakt auch kriegt. So, kurze Trinkpause. Ich ahne schon, es wird wieder eine längere Folge heute. Late night, es ist 10:30. Ja, also Tauchtauglichkeit ist vor allem wichtig für Sicherheit, ne, dass ihr sicher taucht und gesund auch vom Tauchgang zurückkommt und den restlichen Urlaub vielleicht auch noch genießen könnt. Und zum Teil ist auch formal wichtig, ne? Das bedeutet, es gibt auch Organisationen oder auch Stellen, wo ihr vielleicht tauchen wollt, wo das verlangt wird, ja. Es gibt allerdings im deutschsprachigen Raum keine gesetzliche Verpflichtung. Das bedeutet, man kann jetzt nicht sagen, das ist illegal zu tauchen ohne eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung. Auf der anderen Seite ist es juristisch fahrlässig, wenn dann doch was passiert und man ohne Tauchtauglichkeit tauchen war. Ne? Es könnte eine Rolle spielen, wenn jetzt irgendeine Versicherung greifen soll, eine Unfallversicherung, eine, keine Ahnung, Reiserücktrittsversicherung, vielleicht eine Lebensversicherung oder Unfallversicherung, bin ich kein Experte, aber das ist nicht ohne, muss man sagen. Ne? Insofern, wenn man überlegt, was das Tauchen kostet, dann kann es eben ratsam sein, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung. Warum Geld in die Hand nehmen? Weil die Tauchtauglichkeitsuntersuchung keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Das bedeutet, es ist eine Selbstzahlerleistung oder Privatleistung, die man bezahlen muss. Und die Höhe dieser Untersuchung richtet sich natürlich nach der Gebührenordnung für Ärzte. Das bedeutet, es ist davon abhängig, wie viele Untersuchungen gemacht werden müssen, wie lange das Ganze dauert, wie der Schwierigkeitsgrad ist, ob es erschwerte Bedingungen gab. Und das bestimmt dann letztlich, wie hoch der Rechnungsbetrag ausfällt. Und was man sagen kann, ist, dass einige Versicherungen, die TK zum Beispiel, 80% der Kosten auch für gesetzlich Versicherte erstatten. Bedingung ist, dass es eine entsprechende Qualifikation gibt und dass sie von einem Vertragsarzt gemacht wurde und der sollte Sportmediziner sein. Ne? Ja, zufälligerweise trifft das auf mich alles zu. Insofern ist, denke ich, die zumindest ein Teil der Kostenerstattung über auch eine gesetzliche Krankenversicherung in jedem Fall möglich. Wie oft sollte man die Tauchtauglichkeitsuntersuchung machen? Auch da gibt es eine Empfehlung der GTÜM. Ist man zwischen 8 und 15 Jahren, wird empfohlen, das jährlich zu machen, also einmal. Ist man zwischen 15 und 39 Jahren, wird empfohlen, das alle 3 Jahre zu wiederholen. Und ist man über 40 Jahre, wird empfohlen, das wieder jährlich zu machen. Na, klar, das hängt auch mit der körperlichen Fitness, Konstitution zusammen. Und prinzipiell kann oder darf jede Ärztin, jeder Arzt diese Untersuchung machen. Ja, das heißt, ist man approbiert, dann darf man Tauchtauglichkeitsuntersuchungen ausstellen, aber es empfiehlt sich natürlich, sich entsprechend qualifizieren zu lassen. Da gibt es eben verschiedene Diplome. Das eine Diplom habe ich jetzt nach Absolvieren der Fortbildung beantragt. Sobald ich das offiziell habe, werde ich das zum Beispiel auch auf meiner Homepage natürlich in meinen Werdegang einfügen. Hat man diese Qualifikation nicht, dann ist das natürlich fatal, wenn Haftungsansprüche gestellt werden, weil vielleicht doch irgendetwas anders, irgendetwas passiert ist, ein Tauchunfall und man vielleicht nicht ausreichend qualifiziert war, dieses zu bewerten. Ne? Insofern würde ich mich nicht trauen, ohne entsprechende Fortbildung das zu machen. Ja? Aber theoretisch ist es machbar und ich weiß auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das ohne die entsprechende Qualifikation auch machen. Insofern, falls ihr jetzt, keine Ahnung, eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung machen wollt, weil das auf der Homepage angeboten wird, meine Empfehlung, fragt nach, wie sieht das aus mit der Qualifikation, wie oft werden diese Tauchtauglichkeitsuntersuchungen dort gemacht und vielleicht auch, ob die Kollegin oder der Kollege selber taucht. Ja, ich finde, das ist schon wichtig, dass man weiß, wovon man spricht. Wie läuft das ab? Also es läuft erstmal ab wie ein ärztliches Gespräch. Es wird natürlich gefragt zu Vorerkrankungen, ob es aktuelle Beschwerden gibt, ob Medikamente genommen werden. Es wird aber auch in diesem Fall gefragt, was so geplant ist an Tauchen, ne? Und ob es vielleicht schon in der Vorgeschichte Probleme beim Tauchen gab und welche Tiefen getaucht werden sollen und ja, so, also dass man so ein bisschen versucht, die Situation, die vielleicht unmittelbar bevorsteht, zu erfassen. Die körperliche Untersuchung, ne, dass das Herz abgehört wird, die Lunge, insbesondere die Trommelfälle müssen inspiziert werden. Es sollte geguckt werden, ob ein Druckausgleich möglich ist. Ansonsten ist Tauchen nicht möglich, muss man sagen. Und es gibt operative Diagnostik, also Untersuchungen mit Geräten, die vorgeschrieben sind. Ein Ruhe-EKG zum Beispiel ist vorgeschrieben, eine Lungenfunktion ist vorgeschrieben und ab 40 Jahren wird auch ein Belastungs-EKG vorgeschrieben. Das heißt, diese Untersuchungen sind dann Pflicht. Ja, das heißt, die müssen immer laufen. Weitere Untersuchungen können erforderlich sein, je nachdem, weil es sozusagen in Ermessen des untersuchenden Arztes, Ärztins ist. Röntgen-Thorax kann eine Rolle, also kann erforderlich sein. Eine erweiterte Lungenfunktion kann wichtig sein. Eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen kann wichtig sein und auch Gesundheit. Ihr merkt, ich habe Publikum, auch eine CT, habe ich schon CT gesagt? Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich es gesagt, ich sage es nochmal, habe ich gesagt? Nee, also CT wurde noch nicht gesagt, deswegen ein CT. Aber ein CT ist jetzt beim Asthma in der Regel verzichtbar, bei anderen Erkrankungen. Na, ihr merkt, ich spreche über das Asthma, aber klar, wenn jemand zum Beispiel sehr viele Jahre geraucht hat und wenn der Verdacht vielleicht besteht, dass jemand ein Lungenemphysem oder eine COPD hat, dann würde ich in jedem Fall ein Röntgenbild machen und je nachdem, was man auf dem Bild sieht, eventuell auch ein CT, wenn zum Beispiel der Verdacht auf ein Lungenemphysem besteht. Am Ende kommt, ich muss nochmal einen Schluck trinken, sorry. Am Ende kommt dann raus, ne, wenn man die Untersuchung gemacht hat, dass die Patienten oder Patient ist es dann ja eigentlich gar nicht, sondern die der Kunde, nee, das klingt aber komisch. Der Klient, nein, wir sind ja keine Anwälte. Der Taucher, ja, die Taucherin, der Taucher, ne, ist tauchtauglich oder ist tauchtauglich mit Einschränkungen, dann wird aufgeführt, welche Einschränkungen das sind, oder ist nicht tauchtauglich, ja. Und wir haben im Kurs einige Beispiele gehört, wie Menschen, die tauchen wollten, eine Tauchtauglichkeit nicht bescheinigt bekommen haben von einer Ärztin, einem Arzt, dann einfach gesagt haben, ich gehe zu einem anderen. So, und je nachdem, ne, das ist ja eben sozusagen das Problem, dass einige das dürfen und einige, muss man auch sagen, schwarze Schafe, schreiben das wohl auch auf, wenn das eigentlich nicht der Fall ist oder nicht gründlich untersucht wurde. Da haben wir ein paar Beispiele gehört und da gab es dann auch, no, das waren dann so Beispiele von Gutachtern, die das dann hinterher nochmal überprüft haben. Und da habe ich auch ein abschreckendes Beispiel gehört, wo es dann hinterher letztlich zu einem Tauchunfall mit tödlichem Ausgang kam, weil eben auch zum einen der Taucher gesagt hat, ich gebe jetzt mal nicht alle Informationen preis und möchte einfach meine Tauchtauglichkeit haben und dann gibt es vielleicht ein schwarzes Schaf, was bekannt ist und das relativ lax auch bestätigt und dann am Ende gibt es möglicherweise das Schlimmste, was passieren kann, nämlich einen tödlichen Tauchunfall und ja, ganz viel Drama, muss man sagen, auf allen Seiten. Ich hatte ja schon ein bisschen was gesagt, wenn ich tauchen sollte mit Asthma, nämlich die mit unkontrolliertem Asthma. Das gilt natürlich auch mit einem akuten Infekt, der das Asthma verschlimmert und einem akuten Asthmaanfall. Ja. Wie kann man jetzt, wenn ich weiß, dass ich Asthma habe, wie kann ich, wenn ich vielleicht so ein überwiegend gutes Asthma habe, aber vielleicht doch mal gehustet habe in letzter Zeit und so ein bisschen unsicher bin, wie kann ich vielleicht das Risiko trotz allem minimieren? Ja, dann gibt es so ein paar Maßnahmen. Ganz wichtig ist, ausreichend zu trinken, ja, dass die Schleimhäute feucht bleiben. Einfach daran denken, dass man trockene Luft einatmen muss, je nachdem, wie lang der Tauchgang geht. Und da sollten die Schleimhäute gut, ja, gewässert sein, sage ich jetzt einfach mal. Trinken heißt aber nicht Alkohol. Das ist natürlich im Urlaub manchmal, ja, sagen wir mal, wird nicht immer so befolgt, diese Empfehlung, ne? Klar. Das ist aber etwas, was sich nicht gut verträgt mit Tauchen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da muss man sagen, ausreichend Wasser trinken und vielleicht Saft, aber eben nicht Alkohol. Das Bedarfsmedikament vorm Tauchgang nehmen, da gibt es in den Empfehlungen der GTÜM, damit bin ich nicht so ganz einverstanden, steht da drin 15 Minuten vorher das Bedarfsspray. Jetzt muss man dazu sagen, dass mit Bedarfsspray ja meistens ein kurzwirksames bronchienerweiterndes Medikament wie Salbutamol gemeint ist. Da sich aber die Leitlinie seit dem Beginn also seit der Veröffentlichung der Checkliste geändert hat und eigentlich aktuell auch in leichten Asthmaformen eigentlich immer eine Kombination aus inhalativem Cortison und schnell wirksamen bronchienerweiternden Medikament, was aber eben auch lange wirkt, nämlich Formoterol, empfohlen wird bei Bedarf, empfehle ich auch dieses Medikament zu nehmen. Und um auch den Cortison-Effekt mitzunehmen, würde ich jetzt einfach pauschal sagen, ist eine Viertelstunde vorher zu kurz. So dass ich sagen würde, eine Stunde vorher, vielleicht 2 Stunden vorher, ist aus meiner Sicht ratsamer, um auch den Cortison-Effekt, der antientzündlich ist und somit auch wichtiger, mitzunehmen und dadurch die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit dem Asthma unter Wasser nochmal reduziert. Man könnte Peakflow-Messungen machen, also ein Peakflow-Gerät vielleicht mitnehmen in den Urlaub, wenn man tauchen möchte und Peakflow-Messungen machen und einfach gucken, wo stehe ich im Vergleich zu meinen Bestwerten. Und man sollte körperliche Anstrengungen beim Tauchgang meiden. So, jetzt kann man sagen, haha, es ist anstrengend, das hatte ich ja vorhin auch erzählt. Das stimmt, aber man kann vielleicht trotzdem zwischen dem normalen anstrengend und nochmal besonders anstrengend, keine Ahnung, Strömungstauchen oder andere erschwerte Bedingungen beim Tauchen, dass man die einfach meidet, wenn man weiß, dass man Asthma hat und vielleicht einfach die Unterwasserwelt genießt und eben da ein bisschen zurückhaltender ist, was jetzt so sportliche Herausforderungen unter Wasser angeht. Und ganz, ganz wichtig, sehr langsames Auftauchen, was Sicherheitstops angeht. Und wenn man all das beherzigt, dann können zumindest aus meiner Sicht, nach meiner Beobachtung, die allermeisten Asthmatikerinnen und Asthmatiker wirklich das Tauchen genießen, sodass die einfache Formel zu sagen, wer Asthma hat, darf nicht tauchen, diese Formel ist einfach aktuell nicht mehr, zum Glück, nicht mehr gültig. Ne? Man muss eben sehr genau hingucken und deswegen empfehle ich tatsächlich auch wirklich die großen Lungenfunktionstests, sprich die Bodyplötismographie, die Diffusionskapazität und nicht nur die Spirometrie, wie sie häufig in Hausarztpraxen durchgeführt wird. Und das liegt einfach daran, dass man die zentralen Atemwegswiderstände mit der normalen kleinen Lungenfunktion, ich sage immer, das soll aber nicht herablassend klingen, der kleine Föhn, in den man reinpustet, der am Laptop angeschlossen ist, das erfasst eben nur den Zustand in den peripheren Bronchien, sprich, wenn jemand Asthma hat und die Verengung der Bronchien sehr weit peripher liegt, dann kann man die auch mit der Spirometrie sehen. Aber wenn es ein Asthma ist, was vor allem zentral die großen bronchialen Äste betrifft und die entzündet sind, dann sieht man das häufig nicht. Und dafür brauchen wir eben die Bodyplötismographie. Schreckliches Wort, ich weiß, aber damit ist die Lungenfunktionsuntersuchung gemacht, wo diese große Glaskabine da ist. Und klar, wenn es eine Hausarztpraxis gibt, die hat und das damit macht, dann ist man da vielleicht genauso gut aufgehoben. Aber wenn nicht, würde ich zumindest, wenn Tauchen geplant ist, unmittelbar, würde ich auf jeden Fall gucken, dass man so eine Untersuchung in der Glaskabine bekommt. Und dazu muss man in der Regel in eine Lungenfacharztpraxis gehen. Gut, ich würde sagen, das war es zum Tauchen, zum Asthma und dem Tauchen. Das war so das Wichtigste, was ich euch erzählen wollte. Ja, ansonsten noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich gucke auf die Uhr. Was, 32 Minuten? No way. Also wird nichts mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Danke euch fürs Zuhören. Schickt mir mal ein paar Themenwünsche, ja? Ich kriege gar kein Feedback. Was ist hier los, ja? Themenwünsche bitte an podcast@lunge-vital.de, was ihr gerne hören wollt oder was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, ob euch der Ton gefällt. Ich nehme ja jetzt hier die letzten Folgen zu Hause auf und nicht mehr in der Praxis. Ich habe mein super duper Mikrofon überhaupt nicht im Einsatz, sondern so ein mobiles Aufnahmegerät. Ich weiß gar nicht, ob euch der Ton gefällt, ob es zu leise ist, ob zu laut ist. Ja, haut mal ein bisschen was raus, ne? Ich möchte wissen, wie kommt das im Moment an? Die Zahlen, die Hörerinnen und Hörerzahlen stagnieren, ja. Das bedeutet, es geht jetzt eher so Richtung 2000 Downloads im Monat und nicht mehr fast 3000, wie ich es noch von der Zeit hatte. Klar, liegt sicher auch daran, dass ich jetzt hier und da auch mal einen Freitag geschwänzt habe und nichts aufgenommen habe, aber nicht, dass ich jetzt ständig Themen bringe, auf die ihr gar keine Lust habt, ne? Und dann wäre es schon ganz gut, wenn ihr mir so einen kleinen Wink gebt und es vielleicht für die eine oder andere nochmal ein bisschen spannender wird. Ja, in diesem Sinne, habt alle ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht zu sehr stressen, ab und zu abschalten, Handy auslassen oder einfach zerstören. Nein. War ein Scherz, keiner soll sein Handy zerstören, aber einfach mal auslassen und mal gucken, was gibt es denn hier so in der realen Welt und einfach mal so diesen Informationsfluss, diesen Nachrichtenspam und alles das, was einen irgendwie runterzieht, mal abschalten und zu sagen, so, dieses Wochenende beschäftige ich mich nur mit meinem Mikrokosmos und suche die guten Dinge, die ich da sehe und höre und schmecke und mache und ja, Hakuna Matata. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.